Teil 7 – Recht und Regulatorik – Europa und die USA. Kapitel 1 – Zwei Systeme, eine Verantwortung. Dein Produkt kann perfekt produziert sein und trotzdem scheitern. Nicht an der Qualität, an Vorschriften, Kennzeichnungen und Zertifikaten. Das klingt nach dem trockensten Teil dieses Audiobooks. Es ist der Teil, der über Verkaufen oder Nichtverkaufen entscheidet. Ein kurzer Vorgeschmack. Ein Importeur bringt einen hochwertigen Küchenspatel in die USA. Edelstahl, schwarzer Silikongriff. Der Lieferant bestätigt, lebensmittelecht, alles geprüft. Ein Jahr später ist die Marge dieses Produkts auf Jahre hinaus vernichtet. Nicht wegen der Qualität, wegen eines einzigen Stoffes im Griff, den nie jemand getestet hat. Was da genau passiert ist, hörst du am Ende dieses Teils. Denn dafür musst du erst das System verstehen, das dahinter steckt. Das Wichtigste zuerst, und es gilt auf beiden Seiten des Atlantiks. In dem Moment, in dem du Ware aus einem Drittland importierst und unter eigenem Namen verkaufst, wirst du rechtlich zum Hersteller. Diese Rolle ist nicht optional und nicht verhandelbar. Alle Pflichten, die eigentlich beim Produzenten liegen würden, liegen jetzt bei dir. Was der Lieferant dir versichert hat, interessiert im Ernstfall niemanden. Entscheidend ist, was tatsächlich im Produkt steckt. Und dann der große Unterschied zwischen den Märkten. Europa prüft vor dem Marktstart. Die Konformität wird aufgebaut, bevor das Produkt in den Verkehr kommt. Die USA funktionieren umgekehrt. Anforderungen existieren auch dort, aber die Durchsetzung kommt hinterher. Über Behörden, Märkte und vor allem über Gerichte. In Europa schützt dich Compliance vor der Behörde. In den USA schützt sie dich vor dem Anwalt des Klägers. Der Sprung von Europa in die USA ist kein geografischer Schritt. Er ist ein Systemwechsel. Kapitel 2 – Europa – das System hinter dem CE-Zeichen. Fangen wir mit dem bekanntesten Symbol an, die CE-Kennzeichnung. Die meisten halten sie für ein allgemeines Europa-Logo im Sinne von »wird schon passen«. Falsch. Sie ist eine rechtsverbindliche Erklärung, und zwar deine eigene. CE ist in den allermeisten Fällen keine Prüfung durch eine externe Stelle, sondern eine Eigendeklaration. Du selbst erklärst, dass dein Produkt alle relevanten Anforderungen erfüllt. Und sie basiert nicht auf einem Dokument, sondern auf einem System. Spezifikation, Tests, Risikobewertung, Dokumentation, Kennzeichnung. Fehlt dieses System, existiert dein CE-Zeichen nur optisch, nicht rechtlich. Das Fundament dahinter ist die EU-Konformitätserklärung. Das zentrale rechtliche Dokument im ganzen System. Wer es unterschreibt, übernimmt die Verantwortung für die Konformität. Und hier der häufigste strukturelle Fehler. Viele übernehmen einfach die Dokumente des chinesischen Herstellers. Das reicht nicht. Als Importeur musst du die Erklärung selbst erstellen, auf Basis eines Systems, das du kontrollierst. Ein Dokument ohne dieses System ist kein Beleg. Es ist eine Behauptung. Dann die unsichtbare Ebene. Die chemische Konformität. In Europa vor allem die Chemikalienverordnung REACH und bei Elektronik die Stoffbeschränkungen der RoHS-Richtlinie. Tückisch daran, ein Produkt kann optisch einwandfrei sein, technisch funktionieren und trotzdem nicht verkehrsfähig sein, weil verbotene Stoffe drinstecken. Das sieht keine Sichtprüfung und kein Funktionstest. Es fällt beim Zoll auf, bei Marktplatzaudits, bei behördlichen Stichproben oder im schlimmsten Fall beim Kunden, der körperlich darauf reagiert. Hautausschlag durch Weichmacher, allergische Reaktion auf unzulässige Farbstoffe. Dagegen hilft nur eins: Laboranalysen vor dem Import, nicht Lieferantenerklärungen ohne Grundlage. Die Analyse kostet ein paar hundert Euro, der Rückruf kostet ein Vielfaches, plus deinen Ruf. Und schließ nicht die neue europäische Produktsicherheitsverordnung, die GPSR. Sie hat die Logik im Importgeschäft verändert. Produktsicherheit ist keine nachgelagerte Übung mehr, sondern Voraussetzung, um überhaupt stabil im Markt zu bleiben. Konkret verlangt sie unter anderem, dass deine Angaben direkt auf dem Produkt stehen. Name, Anschrift, elektronische Kontaktmöglichkeit, Chargennummer. Dauerhaft, lesbar, nicht entfernbar. Ein lose eingelegter Zettel reicht nicht. Und der entscheidende Unterschied zu früher ist die Durchsetzung. Zoll, Marktplätze und Behörden greifen heute ineinander. Fehler führen nicht zu Diskussionen, sondern zu Maßnahmen. Produkte werden gestoppt, Listings deaktiviert. Ohne Vorwarnung und ohne Rückfrage. Kapitel 3 – Kennzeichnung – die sichtbare Oberfläche des Systems. Kennzeichnung wirkt wie ein Verpackungsdetail. Ein Symbol ist schnell aufgedruckt, ein Warnhinweis schnell übersetzt. Genau darin liegt die Gefahr. Denn Kennzeichnung ist die sichtbare Oberfläche des ganzen regulatorischen Systems. Und Behörden, Zoll- und Marktplätze prüfen sie bevorzugt. Aus einem simplen Grund. Sie ist sichtbar, schnell kontrollierbar und juristisch meist eindeutig. Ein falsch dargestelltes CE-Zeichen, unvollständige Herstellerangaben, eine fehlerhafte Elektrokennzeichnung. Das reicht oft, um ein Produkt zu stoppen, obwohl es technisch einwandfrei funktioniert. Die Grundregel: Nicht jedes Symbol gehört auf jedes Produkt und nicht jede Pflichtangabe darf beliebig zwischen Produkt, Verpackung und Anleitung verschoben werden. Bei Elektrogeräten etwa ist die durchgestrichene Abfalltonne Pflicht, direkt auf dem Gerät, sichtbar und dauerhaft.
Und Warnhinweise müssen konkret sein und in der Sprache des Ziellandes. Bitte vorsichtig benutzen ist praktisch wertlos. Ein guter Warnhinweis benennt die konkrete Gefahr und sagt, wie man sie vermeidet. Verbrennungsgefahr durch heiße Oberfläche. Nicht berühren, wenn das Gerät im Betrieb ist. Reines Englisch reicht im deutschen Markt bei sicherheitsrelevanten Hinweisen regelmäßig nicht. Und jetzt der Punkt, den fast alle übersehen. Die Compliance endet nicht an der Verpackung. Sie gilt auch für dein Online-Listing. Ein Beispiel aus der Praxis. Ein Importeur bringt einen Satz Holzbausteine für Kleinkinder auf den Markt. Verpackung sauber, Alterskennzeichnung korrekt, Warnhinweis richtig platziert, Prüfbericht im Ordner. Alles erledigt. Im Amazon-Listing aber nur Studiofotos ohne Verpackung. In der Beschreibung pädagogisch wertvoll und hochwertiges Buchenholz. Die Warnhinweise unsichtbar.
Der automatisierte Scanner der Plattform erkennt ein Produkt mit Kleinteilen, findet keine Altersangabe und keinen Warnhinweis im Listing und deaktiviert es. Trotz perfekter Verpackung. Das Listing ist keine reine Marketingfläche mehr. Es ist Teil deiner Compliance-Struktur. Operativ heißt das alles: Kennzeichnung ist ein eigener Arbeitsschritt vor Produktionsstart. Erst das Produkt regulatorisch einordnen, dann festlegen, welche Kennzeichnungen greifen. Daraus rechtskonforme Druckvorlagen bauen mit festen Größen, Positionen und Sprachversionen. Das ist kein Job für den Fabrikgrafiker, der nebenbei den Karton hübscher macht. Und dann wird geprüft. Am Golden Sample und noch einmal bei der finalen Inspektion. Stimmen Größe, Position, Sprache, hält der Aufdruck einen einfachen Wischtest aus. Wer das dem Zufall überlässt, baut die Fehler direkt in Produkt, Verpackung und Listing ein. Und irgendwann ersetzt der Zollbeamte die Qualitätskontrolle.
Kapitel 4. USA. Das System der Haftung. Jetzt der Systemwechsel. In den USA heißt das zentrale Konzept Product Liability, die Produkthaftung. Es geht nicht primär darum, ob dein Produkt formal korrekt zugelassen ist. Es geht darum, ob es im Markt einen Schaden verursacht hat oder verursachen kann. Die Bewertung erfolgt rückblickend und sie ist konsequent. Das Gesetz kennt drei Fehlertypen. Den Konstruktionsfehler. Das Produkt ist schon im Design unsicher, etwa ein Gerät, das bei normaler Nutzung überhitzt. Den Produktionsfehler. Das Design ist gut, aber in der Fertigung ging etwas schief. Und den dritten, den viele unterschätzen. Unzureichende Warnhinweise. In den USA ist ein fehlender Warnhinweis kein formaler Mangel. Er ist ein eigenständiger Haftungsgrund. Und dann kommt das Prinzip, das den größten Unterschied zu Europa macht.
Strict Liability, die verschuldensunabhängige Haftung. Fahrlässigkeit muss niemand nachweisen. Es reicht, dass ein Produkt als fehlerhaft eingestuft wird, ein Schaden entstanden ist und du Teil der Vertriebskette warst. Wer in der Kette sitzt, haftet. Schuld spielt keine Rolle. Ein sauberer Testbericht, eine vollständige Spezifikation, keine erkennbaren Produktionsprobleme schützt dich nicht automatisch. Entscheidend ist einzig, ob das Produkt im Markt versagt hat. Richtig gefährlich wird es, wenn ein Problem skaliert. Die Sammelklage, die klar Action. Viele kleine Einzelschäden, die allein juristisch uninteressant wären, werden gebündelt und erreichen zusammen eine existenzbedrohende Größenordnung. Und die Kanzleien, die darauf spezialisiert sind, beherrschen diese Klaviatur routiniert. Öffentlich, medienwirksam und mit Forderungen in siebenstelliger Höhe.
Dazu kommen drei Behörden, die du kennen musst. Die FDA, die amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, zuständig für Lebensmittel, Kosmetik, Nahrungsergänzung und Medizinprodukte. Die FCC, die Fernmeldebehörde, zuständig für alles, was funkt oder elektromagnetisch strahlt, von der Smartwatch bis zum WLAN-Gerät. Ohne deren Zulassung ist der Verkauf eines funkfähigen Produkts keine Ordnungswidrigkeit. Es ist eine Bundesstraftat.
und die CPSC, die Verbraucherschutzbehörde für Produktsicherheit, besonders aktiv bei Rückrufen. Keine dieser Behörden prüft dein Produkt vorab wie im CE-System. Sie werden aktiv, wenn etwas auffällt. Und dann gründlich. Deshalb zwei Konsequenzen für jeden, der in die USA verkauft. Erstens, eine Produkthaftpflichtversicherung ist dort kein optionaler Baustein, sondern Teil des Geschäftsmodells. Amazon verlangt sie ohnehin ab einer bestimmten Umsatzhöhe. Sie ersetzt kein Compliance-System. Sie ist die letzte Verteidigungslinie, wenn die ersten drei gefallen sind. Und zweitens, lückenlose Rückverfolgbarkeit deiner Chargen. Denn wer im Rückruffall nicht beweisen kann, welche Charge betroffen ist, ruft nicht eine Charge zurück, sondern den gesamten jemals verkauften Bestand. Kapitel 5. Kinderprodukte, die schärfste Kategorie. Für Kinderprodukte gelten in den USA nochmal deutlich schärfere Regeln, nach dem Verbraucherschutzgesetz CPSIA. Und die erste Falle lauert schon bei der Einordnung. Die Behörde unterscheidet strikt Produkte für Nutzer über 12 Jahren und Kinderprodukte bis 12. Diese Grenze entscheidet über die gesamte Prüf- und Dokumentationsstrategie. Und sie richtet sich nicht nach deiner Absicht, sondern nach objektiven Kriterien. Werbung, Verpackungsdesign, Optik. Ein Beispiel, das es auf den Punkt bringt. Ein Importeur deklariert einen Laserpointer als Büroartikel. Das Gehäuse ist allerdings ein bunter Fisch. Die Behörde stuft das Ding als Spielzeug ein, weil es offensichtlich Kinder anspricht. Es müsste die Spielzeugnorm erfüllen und die schwächste Laserklasse haben. Getestet wurde es aber nur als Büroartikel. Ergebnis? Die Sendung wird am Zoll beschlagnahmt. Dasselbe gilt für eine Powerbank im Plüschüberzug. Technisch ein Elektrogerät, regulatorisch ein Kinderprodukt. Mit allen chemischen Tests, die dazugehören. Für Kinderprodukte brauchst du ein spezielles Zertifikat, das nur auf Tests eines von der Behörde akkreditierten Drittlabors basieren darf. Und hier steckt ein Detail, das regelmäßig übersehen wird. Die Akkreditierung gilt nicht pauschal für das Prüfinstitut, sondern für einen konkreten Laborstandort und eine konkrete Testmethode. Ein Test im Labor in Shenzhen ist nicht automatisch anerkannt, nur weil derselbe Firmenname auch in Hamburg auf dem Briefkopf steht. Wer diesen Abgleich unterlässt, hat ein formal ungültiges Zertifikat, selbst wenn der Bericht inhaltlich einwandfrei ist. Dazu kommt die dauerhafte Kennzeichnung. Jedes Kinderprodukt braucht ein Tracking-Label, fest auf Produkt und Verpackung. Hersteller, Herstellungsort, Datum, Chargennummer. Bei Textilien eingewebt ins Etikett, bei Kunststoff idealerweise direkt ins Material geprägt. Aufkleber gelten oft nicht als dauerhaft. Dieses Label ist deine Versicherung gegen den wirtschaftlichen Totalschaden beim Rückruf. Und schließlich die Meldepflicht, und die ist drakonisch. Du musst die Behörde unverzüglich informieren, wenn du Kenntnis von einem möglichen Sicherheitsproblem erlangst. Nicht erst, wenn die Powerbank gebrannt hat. Schon dann, wenn sich Beschwerden über ungewöhnliche Hitze häufen und ein vernünftiger Dritter daraus ein Brandrisiko ableiten würde. Die Formel der Behörde ist unmissverständlich. In Zweifel melden. Sobald die erste qualifizierte Beschwerde eingeht, läuft eine Stoppuhr. Und sie tickt gegen dich. Kapitel 6. Kalifornien. Proposition 65. Und damit zum gefährlichsten Einzelthema des US-Markts. Kalifornien, dessen Wirtschaftsleistung die der meisten Länder übertrifft, diktiert oft die Regeln fürs ganze Land. Sein schärfstes Instrument heißt Proposition 65. Die Logik ist anders als alles, was du aus Europa kennst. Europa verbietet gefährliche Stoffe oberhalb bestimmter Grenzwerte. Kalifornien verpflichtet zur Warnung. Kein Unternehmen darf Menschen wissentlich einem Stoff aussetzen, der nach kalifornischer Einschätzung Krebs oder Fortpflanzungsschäden verursachen kann, ohne klar davor zu warnen. Die Liste umfasst weit über 900 Substanzen. Und jetzt der Teil, der das Ganze zur Industrie macht. Die Durchsetzung ist privatisiert. Jede Privatperson darf im Namen des öffentlichen Interesses klagen. Daraus ist ein hochspezialisiertes Abmahnwesen entstanden, betrieben von den sogenannten Bounty Huntern. Kanzleien, die systematisch Produkte auf Amazon und in Läden kaufen, in eigenen Laboren testen lassen und bei jedem Fund ohne Warnhinweis eine formelle Abmahnung verschicken, die 60 Tage Frist setzt. Der Kläger behält einen Anteil der Strafen und bekommt seine Anwaltskosten erstattet. Das Modell ist hochprofitabel. In der Praxis enden fast alle Fälle in einem Vergleich zwischen 20.000 und 50.000 Dollar. Oft unabhängig davon, ob das Produkt wirklich gefährlich war. Das ist keine Rechtsprechung. Das ist eine Preisliste. Und damit zurück zu unserem Küchenspatel vom Anfang. Ein Bounty Hunter lässt den schwarzen Silikongriff testen und findet Weichmacher, knapp über den zulässigen Wert. In Europa wäre das Produkt als Haushaltsware vermutlich durchs Raster gefallen. In Kalifornien führt der Befund ohne Warnhinweis direkt zur Abmahnung. Der Vorwurf? Der Stoff kann beim Abwaschen freigesetzt oder über die Haut aufgenommen werden. Das Ergebnis? 32.000 Dollar Vergleichssumme, Entsorgung des US-Lagerbestands und für jede künftige Charge eine teure chemische Prüfpflicht. Die Marge dieses Produkts ist auf Jahre vernichtet. Und das Bitterste daran, der Lieferant hatte ja bestätigt, alles sei lebensmittelecht. Nur zählt in diesem System nicht, was bestätigt wurde, sondern was im Labor gefunden wird. Was heißt das praktisch? Zwei Strategien.
Entweder der standardisierte Warnhinweis auf dem Produkt, der von der Haftung befreit, aber von vielen großen Händlern ungern gesehen wird, oder gezielte Labortests der Risikokomponenten nach kalifornischen Maßstäben. Wichtig, ein europäisches Testzertifikat hilft hier oft nicht, weil Kalifornien teils deutlich strengere Schwellenwerte ansetzt. Proposition 65 ist kein Gesetz für Chemiker, es ist ein Gesetz für Juristen. Der blind in die USA skaliert, zahlt keine Bußgelder. Er zahlt die Dividende der Bounty Hunter. Damit hast du das regulatorische Fundament für beide Märkte. Du weißt jetzt, warum du als Importeur rechtlich der Hersteller bist, wie im europäischen System CE, Chemiekonformität und Produktsicherheitsverordnung zusammenspielen, warum das Listing zur Compliance gehört und wie das amerikanische Haftungssystem mit seinen Behörden und Kalifornien funktioniert.
Und im Buch findest du dazu weiteres wichtiges Material, das in ein Audiobook nicht passt. Die vollständigen Kennzeichnungsvorgaben, die Zertifizierungswege im Detail und die Checklisten für beide Märkte. Im nächsten Teil geht es um etwas, das jeder unterschätzt, bis es teuer wird. Die Verpackung. Nicht als Karton, sondern als regulatorisches Thema. Recyclingpflichten, Registrierungen, erweiterte Herstellerverantwortung. Klingt klein, kann aber Lieferungen stoppen. Verpackung und die erweiterte Herstellerverantwortung hörst du in Teil 8.